Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lepies, ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Mit mir im Studio sind heute meine Kollegen Gregor Honsel und Wolfgang Stieler. Hallo.
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 Wir haben wieder zwei News im Gepäck, über die wir sprechen müssen. Da wäre zum einen die Reform des Klimaschutzgesetzes, das am Montag beschlossen wurde. Danach ist der Verkehrssektor nicht mehr an das Erreichen von Klimazielen gebunden. Gregor wird uns diese Entscheidung einordnen. Außerdem sprechen wir über Roboter, genauer gesagt über gehende Roboter. Wolfgang gibt da einen Einblick in seine derzeitige Recherche und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt. Unser Tipp der Woche ist das Buch Hoffnung für Verzweifelte von Hannah Ritchie. Worum es da geht, erzählt Gregor gleich. Bevor wir aber starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wird das bekannt vorkommen, denn ich habe auch schon in den letzten Wochen darauf aufmerksam gemacht. Wir sind mit unserer Website umgezogen und haben nun ein neues Online-Zuhause neben der Marke T3N. Wenn ihr also unsere Online-Artikel lesen wollt, surft ihr einfach auf die Website von T3N und klickt dort oben links in der Ecke, ist so eine kleine Bubble mit unserem Namen drauf. Oder ihr gebt ganz einfach technology-review.de ein, dann landet ihr auch auf unserer Seite. Unsere Artikel laufen aber auch eben durch den Stream bei T3N. Dort erkennt ihr unsere Texte an einer entsprechenden Kennzeichnung in der Dachzeile. Und als einen der ersten Texte, dort findet ihr einen Kommentar von Gregor, bei dem es grob gesagt um die Klimaziele der Bundesregierung nach Sektoren geht. Aber der Fokus liegt eben auf dem Verkehrssektor. Und der Grund ist das jetzt reformierte Klimaschutzgesetz. Das sieht vor, dass künftig nur noch relevant ist, ob die Klimaziele insgesamt, also sektorübergreifend, erreicht werden. Bislang war es so geregelt, dass wenn einzelne Sektoren gesetzliche Vorgaben in puncto CO2-Ausstoß verfehlen, dann müssen die zuständigen Ministerien im nachfolgenden Jahr sofort Programme vorlegen. Jetzt zählt also ein sektorübergreifender Ansatz. Bei dem Social-Media-Podcast Haken dran hat Gavin Kallmeier immer die Rubrik Funktionen und Emotionen. Hier bei uns wäre das dann vielleicht Reformen und Emotionen. Denn Gregor, ich kann dir ansehen, dass du zu dieser Reform bestimmte Emotionen hast. Magst du uns abholen, wie du die neue Lage einschätzt? Denn sektorenübergreifend klingt ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht.
Also im Grunde ist der Gedanke des sektorenübergreifenden Klimaziels ja gar nicht mal so doof. Weil es ist ja ein Problem, dass sich zum Beispiel die einzelnen Ressorts quasi Konkurrenz machen um die Ressourcen. Also zum Beispiel Wasserstoff oder erneuerbarer Strom. Gibt es halt nicht beliebig, kann man einsetzen im Verkehr, kann man einsetzen im Energiesektor, kann man einsetzen in der Industrie, bei der Stahlerzeugung zum Beispiel. Und es ist ja nicht überall gleich sinnvoll. Also man hat manchmal einen sehr großen Hebel damit, manchmal einen weniger großen. Also wäre es ja sinnvoll, die Ressourcen, die man hat, in die Ressorts zu leiten, wo sie am sinnvollsten sind. Letztendlich geht es natürlich darum, dass halt die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtheit ihre Klimaziele erzielt.
Genau, das ist ja wahrscheinlich egal, wo die CO2-Ausgaben
genau. Im Prinzip ja. Mhm. Das setzt aber voraus, dass sich natürlich alle ernsthaft nach bestem Wissen und Gewissen bemühen. Und das ist mit diesem Personal einfach nicht möglich.
Vom Verkehrssektor meinst du jetzt?
Von erstmal alle.
Ja, sorry, ich habe vorgegriffen.
Ja, genau. Ja, wenn ich überraschend, also just am selben Tag, am Montag, wo die Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen wurde, hat auch der Expertenrat für Klimafragen mal wieder die Lage zusammengefasst mit dem Erkenntnis, Verkehrssektor reißt seine Ziele wie eh und je.
Überraschung.
Die anderen sind, Gebäude ist ein bisschen unklar, die anderen Ressourcensektoren sind ganz gut unterwegs. Mhm. Unterm Schnitt sieht es gar nicht schlecht aus, was aber auch viel mit der Wirtschaftslage zu tun hat, aber Verkehr tut sich halt nach wie vor nichts. Der Autoverkehr hat sogar noch weit, die Emissionen des Autoverkehrs haben sogar noch weiter zugenommen. Volker Wissing hat sich einen Sport draus gemacht, das Thema auszusitzen. Ne? Es ist schon echt frech. Ne? Er hat hat die ganze Zeit drauf spekuliert, dass dieses Klimaschutzgesetz fällt und hat sich nicht mal die Mühe gemacht, so zu tun, als würde er was tun.
Eher noch so Nebelkerzen geworfen.
Ja, genau. Und dann diese Nummer mit den Fahrverboten, das war so plump und so durchsichtig.
Naja, es ist ja nur konsequent. Er hat dann ja zwischendurch auch mal gesagt, jetzt, dass die unrealistischen Vorgaben des Klimaschutzgesetzes bezüglich der einzelnen Sektoren nicht kompatibel wären mit den Transport- und Mobilitätsanforderungen einer modernen Industriegesellschaft. Ja. Punkt. So. Okay. Und dann kann man ja nicht, ne? Ich meine, wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht, oder?
Natürlich geht das. Vollkommener Unfug. Also brauchen wir jetzt echt nicht drüber zu reden. Ich meine, es gibt die Vorschläge A, B, C, D und E. Also Tempolimit, Dienstwagensteuerung, Dieselbesteuerung, gibt es halt tausend Sachen. Und wenn du dann halt zu A, B, C und D Nein sagst, dann musst du entweder sagen, selber Vorschläge machen, E, F, G, also andere Vorschläge machen oder sagen, dass einem das Ziel nicht mehr interessiert. Aber dann mal bitte schön explizit. Ne? Mhm. Also es ist so durchsichtig, es ist halt, man schürt Empörung bei den üblichen Verdächtigen, um den Rest der Koalition zu erpressen. Das mit den Fahrverboten ist natürlich auch inhaltlich völliger Quark, weil es bräuchte nicht. Also das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Jetzt auf einmal, ich muss Fahrverbote erlassen, weil die bösen Grünen mir nichts anderes übrig lassen, die Verbotspartei mal wieder. Ne? Also
es gäbe andere Hebel,
genau,
um das
genau.
zu erreichen.
Ja, Hebel 1 ist mal rechtzeitig anzufangen. Ja? Und dann nicht sagen, huch, plötzlich. Hm. Und außerdem müssten die Er hätte halt sofort Maßnahmen vorlegen müssen, aber er hätte nicht schon unmittelbar im Folgejahr die Ziele erreichen müssen. Also das stimmt hinten und vorne nicht. Also und dass er damit jetzt nochmal wieder durchgekommen ist. Ich dachte, so plump, das kann ich.
Ja.
So plumpen Sachen kann man auch nicht durchkommen und es geht aber trotzdem immer wieder.
Du hattest ja, glaube ich, vor einem Jahr oder ist schon länger her, schon einen Kommentar geschrieben über diese sektorübergreifenden Klimaziele und der ist ja jetzt immer noch aktuell im Prinzip, ne?
Genau. Es geht halt, da habe ich halt das, was ich zuerst gesagt habe, geschrieben, dass halt von der Idee ja gar nicht so falsch ist, wenn man das richtige politische Personal dafür hat.
Genau, wenn alle an einem Strang ziehen quasi. Genau.
Und so müssen halt die anderen Ressorts ihn immer mit durchziehen und wie lange das noch gehen wird, sei dahingestellt, weil erstmal, wenn die Sektorziele wurden jetzt, oder die Gesamtziele wurden deshalb erreicht, weil ein schwaches Wirtschaftswachstum herrscht. Ob die weiteren Ziele erreicht werden künftig, ist offen, weil das sind alles fiskalische Maßnahmen überwiegend oder zur Hälfte fiskalische Maßnahmen, sagt der Expertenrat, also Steuererleichterungen und Zuschüsse. Und da ist jetzt weniger Geld drin durch das durch den Gerichtsbeschluss zum Klima- und Transformationsfonds. Also die werden alle nicht so reichen. Da kann es halt mit den Gesamtzielen knapp werden. Also die niedrigen Früchte haben wir jetzt gepflückt, wie es so weitergeht. Und ob dann die anderen Ressorts noch weiterhin Bock haben, das Verkehrsressort so mit durchzuschleppen, lasse ich mich mal überraschen. Und noch ein dritter Punkt. Wir leben ja in Europa. Es gibt auch europäische Sektorschafe, Sektorenziele. Deutschland muss auch für seine europäischen Verpflichtungen nicht ein Gesamtziel einhalten, sondern auch sektorscharfe Ziele für Gebäude und Verkehr. Wenn nicht, muss es Strafzahlungen zahlen.
Also wäre das sozusagen der nächste Hebel oder das nächste Druckmittel im Prinzip.
Genau, was ja nach wie vor gilt. Und die Ziele sind ähnlich wie in dem Klimaschutzgesetz, was jetzt abgeschafft, was jetzt novelliert worden ist, also in der alten Version.
Noch nicht abgeschafft.
novelliert worden ist oder reformiert oder wie auch immer. Also auf die Dauer wird es nicht gut gehen, aber im Aussitzen hat er ja große Erfahrung. Also bisher hat es immer funktioniert und wollen wir mal gucken, wie lange es noch funktionieren wird.
Seine vorherigen Amtskollegen haben das ja auch einigermaßen geschafft.
Ja, genau. Das ist so ein Einstellungsvoraussetzung ist halt ein breiter Hintern zum Aussitzen.
Oh je, Gott. Ja, ach Mensch. Deinen Kommentar kann man auch noch nachlesen. Der ist jetzt auf T3N zu finden. Genau, da könnt ihr nochmal nachschauen. Vielen Dank erstmal, Gregor. So, jetzt sprechen wir aber mal übers Gehen und zwar nicht über das menschliche Gehen, sondern darüber, wie Roboter das hinkriegen. Ihr kennt sicherlich diese vielen Videos von humanoiden Robotern, die sich durch Lagerhallen oder Labore bewegen. Aber du, Wolfgang, hast mir vorhin noch ein Video gezeigt, das wirkte irgendwie schon niedlich. Da läuft nämlich so ein Roboter einfach durch San Francisco, so ein bisschen tapsig, aber doch relativ sicher, würde ich sagen. Und er marschiert da über die verschiedensten Oberflächen, also auch so Kopfsteinpflaster, Asphalt und auch Rasen. Und zumindest im Video gelingt das ohne Hinfallen. Wolfgang, du beschäftigst dich zurzeit für einen Artikel mit dieser Robotik. Und was ist denn das Schwierige daran, dass Roboter richtig und vor allem unfallfrei laufen können?
Naja, insbesondere eben für so humanoide Roboter, also menschenähnliche Roboter, auch die auf zwei Beinen genau. gehen und ungefähr so groß sind wie Menschen. Also dieser Digit von Agility Robotics, der ist ungefähr 1,60 groß, ist ein bisschen, ist relativ leicht, 45 Kilo, soweit ich weiß. Die müssen halt ausbalanciert werden. So normales Laufen geht noch einigermaßen, obwohl, wenn man sich so alte Videos anguckt von frühen Robotern, die so klassisch ingenieurtechnisch gelöst worden sind, da sieht das auch immer noch eher so erstens unnatürlich aus und auch relativ tapsig, weil die Frage ist immer natürlich, wie viele Sensoren baust du da ein? Normalerweise, also wir Menschen haben halt menschlichen Körper mit Haut überzogen, überall irgendwie Drucksensoren etc. Wenn du einfach nur einen Roboter baust, der in den Füßen zum Beispiel keinerlei Drucksensoren oder Kraftsensoren, Drehmomentsensoren oder sowas ähnliches hat, dann kriegt der halt nicht mit, wenn er eine kleine Unebenheit ist. Schon gerät er aber aus dem Gleichgewicht. Im Prinzip, ansonsten ist es ein relativ einfaches mechanisches Problem. Ne? Also du willst irgendwie, du nimmst ein Bein hoch, setzt es nach vorne. Dann steht er aber zwischendurch nur auf einem Bein, steht relativ kippelig da. Du kannst versuchen, so ein dynamisches Gleichgewicht hinzukriegen, wo dann halt durch den Schwung, den du mitnimmst, der Roboter insgesamt immer irgendwie im Gleichgewicht ist. Das heißt, dein Schwerpunkt wird unterstützt. Aber wie gesagt, sobald da irgendeine Unebenheit kommt oder so, funktioniert das nicht. So. Die musst du ausgleichen durch eine entsprechende geschickte Bewegung. Und das kann man machen, indem man Software laufen lässt, die halt die ganze Zeit nachguckt, in welchem Zustand ist der Roboter jetzt, also wie bewegt er sich, wie ist seine Position im Raum, wie sind die Kräfte, die da wirken, die Kräfte und Drehmomente und wo sollte er eigentlich sein und wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, müssen wir halt eine Ausgleichssteuerung machen, eine Ausgleichsbewegung, Controller, klassisches Kontrollproblem, die muss dann halt ständig so eine Art mechanisches Modell von dem Roboter mitlaufen lassen, weil der das berechnet dann, was sollte eigentlich passieren. Die Sensoren sagen, was passiert. Und der Gap wird dann irgendwie ausgeglichen. Das ist aber relativ aufwendig. Wenn der Roboter kompliziert aufgebaut ist, dann ist die mechanische Berechnung relativ schwierig. Und wenn das Terrain halt ständig wechselt, irgendwie schwierig ist, dann ist die Berechnung noch schwieriger. So, und dann kam jetzt ins Spiel, seit einiger Zeit kommt ja ins Spiel eben dieses maschinelle Lernen und diese ganzen großen KI-Modelle. Und das Bemerkenswerte an diesem Video ist jetzt, dass der Roboter das tatsächlich gelernt hat mit einem Transformer, also mit einer Transformer-Architektur, also nicht diese, ne, nicht die aus den Filmen, ja. sondern so eine Transformer-Architektur wie die großen Sprachmodelle, wie ChatGPT etc. Ne? Mhm. Nur eben nicht mit Sprache, sondern mit Roboteraktionen und im Prinzip gelernt hat, aus einer Aktion die nächste sinnvolle Aktion oder aus den Daten, aus dem bisherigen Kontext und aus den bisherigen Aktionen die nächste sinnvolle Aktion zur Aufgabenerfüllung laufen, vorherzusagen. Und das haben sie trainiert in der Simulation und dann haben sie ausprobiert, kann das Ding das auch tatsächlich im echten Leben? Kann es das draußen? Und siehe, es kann draußen. Zero Shot, ohne vorher irgendwie nochmal ausprobiert zu haben. Mhm. Und wie das mit diesen Transformern immer so ist, zeigen sich dann auch schnell noch neue Möglichkeiten, die sie nicht trainiert haben. Eine dieser neuen Fähigkeiten, die dieser Roboter hat, zum Beispiel ist auch rückwärts gehen. Sie haben das Ding nicht drauf trainiert, rückwärts zu gehen. Es kann aber auch rückwärts gehen.
Stimmt, okay. Ja, das stimmt. Das war in dem Video auch auf dem Rasen, glaube ich, war das, ne?
Was heißt Zero Shot?
Heißt wirklich, du gibst ihm nicht noch 2 bis 3 Beispiele vorher mit. Also das wäre Few Shots, ne? Also bei Sprachmodellen macht man das ja gerne. Wenn man sagt, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und dann stellst du nochmal eine Frage, die so ähnlich strukturiert ist wie die beiden Beispiele. Und dann gibt das Sprachmodell eine Antwort, die auch so ähnlich ist wie die Beispiele vorher. In diesem Fall hat das Ding aber nur anhand von Simulationen und eben einen Haufen Beispielen von gehen mit Zweibeinern gelernt, wie Zweibeiner sich bewegen, ohne auf die Klappe zu fallen. Und hat nicht nochmal explizite Beispiele gekriegt, wie das jetzt in diesem Terrain, in diesem Zusammenhang funktionieren soll.
Das klingt aber alles ziemlich aufwendig, oder?
Ja, das ist jetzt halt noch eine Forschungsarbeit, aber das Spannende ist halt, ja, dass sich auf diesem Beat so viel bewegt. So. Und wir im wahrsten Sinne des Wortes, es geht ja nicht nur um Laufen, sondern es geht, das haben sie auch geschrieben dann in ihrem Paper, das ist eine Möglichkeit, um auch andere kompliziertere Sachen zu lernen.
Mhm.
Also auf so einer Ebene mit so einem großen multimodalen Modell auch kompliziertere Aktionen, Bewegungsabläufe, irgendwas aufheben, irgendwas hinzulegen, irgendwas zu übergeben, etc. Und den ganzen, und das Ganze dann auch noch zu verknüpfen mit Spracherkennung, mit visueller Erkennung und so, das wäre dann ein großes multimodales Modell. Das haben die jetzt nicht gemacht, aber das könnte gehen. In welche Richtung das gehen kann, kannst du ja halt so sehen anhand von Videos, wie zum Beispiel mit diesem Figure-One-Roboter. Mhm. Wo dann halt, also das war nochmal ein bisschen andere Geschichte. Da hat der Mensch, der bei dem Roboter steht, ja gesagt, was siehst du hier auf dem Tisch? Ne?
Okay.
Und dann hieß das für das trainierte Modell, okay, ich muss jetzt mein Vision-Modul anwerfen und mein Bilderkennungsmodul anwerfen und gucken, was erkenne ich auf den Kamerabildern. Hm. So. Sprachmodell und Bild gibt es ja schon zusammen, aber in diesem Fall war das so gebaut, dass das Sprachmodell des Roboters halt eben dieses Bilderkennungsmodul angeworfen hat.
Ja.
So, das Bilderkennungsmodul hat zurückgegeben, folgende Gegenstände können wir identifizieren. Und da hat der Mensch sowas gesagt wie, ich habe Hunger, gib mir den Apfel. Und das hieß dann für das Sprachmodell, stoße andere Module an im Roboter, die dafür sorgen, dass der Roboterarm so bewegt wird, dass der Apfel gegriffen, aufgehoben und zum Menschen hingebracht wird. So. Das ist halt so eine relativ High-Level-Steuerung. Ne? Mhm. Also dieses große Modell, das den Roboter steuert, macht sozusagen so übergeordnete High-Level-Tasks.
Genau, ja.
Und die Low-Level-Task, nämlich wirklich den Arm dahin zu bewegen, sich den Apfel zu greifen und zurück und zu den Menschen und den dann zu übergeben und so, das muss dann vorher irgendwie schon fertig sein. Das muss dann schon möglich sein. So.
Okay.
Und das, was die Leute aus Berkeley jetzt gemacht haben mit dem Laufen, das war jetzt anders. Die haben eben keine Low-Level-Task programmiert vorher. Da ist nicht das große Modell sagt, jetzt mache einen Schritt vorwärts und irgendwelche untergeordneten Module wissen dann, wie ein Schritt vorwärts geht, sondern das ist von ground up sozusagen.
Ja.
Und deswegen ist es völlig abgefahren. Abgesehen davon ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt ein Paper dazu gesehen habe, was von universitärer Forschung ist, wo wirklich nochmal offen beschrieben wird, wie das funktioniert. Weil die meisten dieser Sachen im Moment ja passieren auf der Ebene von Unternehmen,
genau,
die halt ja hübsche Videos veröffentlichen, aber ansonsten nicht viele technische Details verraten.
Naja, nicht ohne Grund wahrscheinlich. Ne? Aber das ist, was du eben erzählt hast, dass das Sprachmodell quasi so übergeordnet eben wie das Gehirn sozusagen und die Befehle gibt an Einzelnen, das ist ja nochmal multimodal. Noch modaler im Prinzip, ne? Mit Bewegung dazu.
Ja,
ne?
Ja, das ist richtig, genau.
Das ist ja krass. Und du hattest jetzt noch ein Recherchegespräch mit wem war das? Herrn Kirchner?
Frank Kirchner vom DFKI, genau. Der hat das auch so erklärt mit diesem Figure-One-Roboter.
Ja.
Das war ein Beispiel, was er gebracht hat.
Arbeitet er selber auch an Robotern mit?
Die wollen jetzt anfangen und die wollen tatsächlich eben auch zu dieser weiter unten angesiedelten Ebene. Das heißt, die starten auch ein Projekt, wo sie versuchen wollen, eben nicht so High-Level-Steuerung zu machen, sondern eben auch so ein Foundation-Model für Robotics. Aber er klagt auch ein bisschen darüber, dass er sagt, naja, diese öffentlich organisierte Forschung ist halt relativ langsam. Also du schreibst, du hast eine Idee, was man machen könnte, du diskutierst das mit deinen Kollegen, dann schreibst du ein Proposal, irgendwann wird es genehmigt, dann bekommst du irgendwann Geld und dann fangen deine Doktoranden und Diplomaten und sonst wer fängt an zu arbeiten. So. Und da ist immer mindestens ein Jahr Vorlauf dabei und das bedeutet natürlich, dass die Googles dieser Welt tendenziell schneller sind.
Ja.
Aber er sagt eben auch auf der anderen Seite, wenn du das jetzt im internationalen Vergleich nimmst, hat Deutschland nach wie vor den Vorteil, dass halt hier sehr starke Ingenieursfakultäten sind.
Genau.
Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, diese Software zu bauen und die großen Modelle zu trainieren, mit denen man dann die Roboter ansteuert, sondern es geht auch darum, diese Dinger mechanisch auszulegen, zu wissen, wie Regelungstechnik funktioniert, wie Elektronik funktioniert und so weiter. Und ja, insofern haben sie durchaus noch eine Chance, da auch im internationalen Wettbewerb mitzuhalten.
Und durch die Forschung, also ich meine, kann man da nicht Kollaborationen einfach machen? Also, dass verschiedene Forschungsinstitute sich gegenseitig befruchten, ich meine, um das wieder auszugleichen, vielleicht diesen Rückstand, den man gegenüber ein Unternehmen hat, weißt du?
Ja, natürlich gibt es auch immer Forschungsverbünde und das DFKI selber besteht ja auch aus mehreren Institutionen und so. Das ist ja schon eine Reaktion im Grunde genommen darauf. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt innerhalb Europas auch wieder eine nationale Institution. Ne?
Ja.
Ja, muss man gucken. Ich finde es auf einer wissenschaftlichen Ebene sehr, sehr spannend, was dabei rauskommt. Technisch denke ich schon auch, dass Deutschland und insgesamt Europa da nicht völlig abgehängt ist. Aber man muss natürlich aufpassen, das ergeben sich da ja zweierlei Abhängigkeiten. Das eine ist dann halt eben Robotikherstellung, also die Roboter selber zu bauen und weiterzuentwickeln. Und das andere ist dann auch noch eben die großen Modelle zu haben, die diese Roboter ansteuern. Und wenn diese großen Modelle überwiegend aus den USA kommen oder aus China, dann hast du an der Stelle schon mal natürlich eine technische Abhängigkeit. Kannst da nicht unabhängig von arbeiten. Also musst du eigentlich sowas auch selber entwickeln. Das kostet aber Zeit und Geld.
Hat da was der AI Act nochmal mitzureden oder müssen da Forschungsinstitute irgendwie drauf achten, dass sie da irgendwelche Regel nicht verletzen, oder?
Was den AI Act angeht, da sind Forschungsvorhaben relativ weit draußen. Also
okay.
Die sind da eigentlich nicht sehr stark reguliert.
Okay. Das kann man ja verraten, du schreibst irgendwann noch einen großen Text dazu. Da werden wir dann nochmal in Nähe sicherlich nochmal wieder drüber sprechen.
Ich werde jetzt auch eine Online-Geschichte dazu schreiben, aber das ist Teil von einer weitergehenden Recherche. Also das ist ja nicht nur meine Idee alleine, sondern auch kürzlich, die US-Kollegen haben auch erst kürzlich einen Text dazu geschrieben, Melissa, wo sie eben auch geschrieben hat, da passiert eine ganze Menge und warum ist das eigentlich so? Und es gibt verschiedene Gründe. Einer davon ist eben diese KI-Entwicklung, der andere ist aber schlicht eben auch mechanisch. Ne? Also es sind gute Bauteile, andere Bauteile jetzt verfügbar. Es gibt 3D-Druck, es gibt bessere Motoren mittlerweile, so dass man nicht immer alles von Grund auf entwickeln muss, sondern dass man auch viele Komponenten mittlerweile einfach fertig verbauen kann und so. Und das hat insgesamt eben auch zu einer Beschleunigung im Bereich Robotik geführt. Und die große Hoffnung ist, dass es dann tatsächlich, naja, nicht in 5 Jahren, aber jetzt dann doch demnächst mal tatsächlich so General-Purpose-Roboter gibt. Nicht nur so total spezialisierte Maschinen, die in ihrem kleinen Bereich irgendwo eingehaust in der Fabrik immer denselben Bewegungsablauf machen, sondern die viel, viel stärker auf offene Umgebungen, auf unvorhergesehene Situationen reagieren können.
Ja, spannend. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Zum Schluss haben wir wie gewohnt einen Medientipp für euch und Gregor hat für euch das Buch Hoffnung für Verzweifelte von Hannah Ritchie gelesen. Ja, bist du denn jetzt ein Verzweifelter, der nun nach der Lektüre wieder Hoffnung hat, Gregor?
Ja, ein bisschen.
Ach, das ist schön. Ach Mensch.
Also, ich meine, sagen wir mal ehrlich, uns alle gehen doch diese apokalyptischen Meldungen ziemlich auf den Senkel, wie schlimm alles sein wird und so weiter. Und da kann natürlich jeder ein bisschen Trost gebrauchen.
Ist das jetzt speziell, hat das einen speziellen Fokus? Weil das klingt jetzt irgendwie so bereit. Es gibt ja mehrere Krisen, die man so im Auge hat.
Also es geht vor allem um Umweltkrisen, also Klimawandel, Artensterben und so weiter.
Okay.
Und ja, ich bin nur so mittelgetröstet.
Mittelgetröstet, ja. Okay.
Also erstmal, ich kann die meisten Beispiele schon. Es ist natürlich gut, das nochmal so kompakt erzählt zu bekommen. Aus dem Motto, ja, Artenwandel ist schlecht, aber schau mal, die und die Arten entwickeln sich ganz gut. Und da sind Flüsse sauberer geworden und da floriert jetzt wieder was, was es vorher nicht gab. Und da haben sich die Bestände erholt und sowas. Das ist ganz gut, das zu hören. Aber andererseits, ja, wie gesagt, ich kannte sie schon. Ich habe auch vorher das Buch von Hans Rosling gelesen, was nach wie vor sehr empfehlenswert ist.
Wie heißt das?
Factfulness.
Und das ist auch so hoffnungsvoll.
Genau, das hat halt, das ist auch sehr datenorientiert. Ne? Auch die Hannah Ritchie ist sehr statistisch orientiert. Also sie ist da auch sehr gut recherchiert und legt da auch viele Beweise vor oder zumindest Indizien dafür, dass es nicht überall so schlimm ist, wie es aussieht. Aber das meiste kann die schon von Hans Rosling. Sie bezieht sich viel auf Hans Rosling und ich frage mich jetzt, wo geht sie eigentlich über Hans Rosling hinaus?
Okay.
Eine kleine Ergänzung an der Stelle. Also sie bezeichnet sich selber auch als Data Scientist und hatte halt auch seit Jahren ein Online-Projekt, was sich nennt Our World in Data. Da findest du auch echt Tod und Teufel, ne? Also Statistiken zu allem Möglichen, auch sehr gut gepflegt, sehr aktuell. Also wenn du nachgucken willst, wie viele Menschen eigentlich aufgrund von, sagen wir mal, bewaffneten Konflikten in den letzten 20 Jahren pro Jahr gestorben sind, dann kannst du das da finden. Oder wie die weltweite Sterblichkeitsrate ist oder die Kindersterblichkeit nach Ländern, nach Kontinenten aufgeschlüsselt oder ja, alles Mögliche.
Meine Güte. Ja.
Genau, das sind natürlich auch Themen, Kindersterblichkeit, überhaupt Lebensdauer, Gesundheitsstatus, Armut ist oft, hat sich deutlich besser entwickelt, als die meisten glauben. Ja, soweit so gut. Also kann man schon empfehlen.
Ja.
Was mir immer ein bisschen fehlt, oder sie macht auch, stellt auch klar, wo es sich lohnt, sich zu engagieren, wo nicht. Also sagen wir, bei jedem Äpfelchen zu gucken, kommt jetzt aus Neuseeland oder nicht. Oder hat halt einfach, ja, kann man machen, aber erstmal ist die Lage unklar und der Impact ist auch sehr gering. Also die differenziert auch, worüber man sich wirklich Sorgen machen muss und worum halt nicht. Und sie plädiert halt dafür, übrigens wie auch Hans Rosling, dass man sich um die richtigen Sachen Sorgen machen muss. Also um die Big Points und nicht jedem, bei jedem Apfel im Supermarkt erstmal den Taschenrechner zückt und überlegt, was der für eine CO2-Bilanz hat.
Ja.
Genau, also hat auch genug praktische Relevanz fürs alltägliche Leben, wie man sich so verhält in seinen Konsumentscheidungen und überhaupt. Was mich ein bisschen stört, ist, wo ich finde, dass sie zu kurz springt. Wie gesagt, ich kenne das alles, ich kenne diese Maßnahmen und die ganze andere Rest der Menschheit kennt sie auch. Die Maßnahmen gibt es, ja, man kann dieses und jenes machen, dann wird es besser, aber es wird halt nicht gemacht. Also die Schwelle von, ja, wir haben ein Mittel, es zu den Klimawandel zu bremsen oder ähnliches, zum Punkt, ja, warum benutzen wir das nicht?
Also so eine Appellfunktion oder so ein Appell hat sie nicht drin oder so.
Nee, den Appell schon, nein, die Analyse. Warum werden Maßnahmen, die helfen und die auch gar nicht so aufwendig sind, halt nicht gemacht?
Okay.
Das erlebe ich ja auch immer wieder beim, ja, in der täglichen Politik. Es gibt Sachen, die sind so auf der Hand, also sie werden trotzdem nicht durchgesetzt.
Hier bitte also, vorspulen auf das erste Thema.
Genau. Springen wir ja zurück.
Ja, genau.
Tempolimit.
Ja, verstehe, was du meinst, ja.
Oder jetzt auch, was auch wieder passend ist, parallel mit der Reform des Klimaschutzgesetzes wurde auch der Solarpakt
haben wir jetzt gar nicht drüber
reformiert. Genau, wo halt Sachen drinstehen, wie zum Beispiel, dass es erleichtert wird, Balkonkraftwerke werden erleichtert und die Leistung ein bisschen erhöht. Ne? Ja, klar, kann man machen, aber warum hängt sowas dann monatelang zwischen Regierung und Parlament rum, weil es halt geknüpft ist an dieses Klimaschutzgesetz. Also halt einfach unfassbar ineffizient, dass die Politik halt diese zwei Themen verkoppelt. bietet natürlich auch reichlich Erpressungspotenzial. Also so, das hat mich immer bei dieser Lektüre von Hannah Ritschis Buch gestört, weil ja, kann man machen, aber die Frage ist doch, warum werden solche Sachen nicht politisch umgesetzt?
Aber das geht dann vielleicht über ihren Datenhorizont hinaus, ne? Vielleicht hätte sie.
Das ist zweifellos richtig, immer auch mal Schluss machen, aber das finde ich eben die viel spannendere Frage. Hm. Wie kriegt man denn die Leute dazu, diese Mittel, die man zum Teil auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, auch zu nutzen? Oder wie kommt es immer wieder zurückschlägen? Ne? Also es ist jetzt Neues, dass halt der brasilianische Regenwald halt ein wichtiges Biotop ist. Oder da wird halt mal kurz so ein rechtspopulistischer Präsident gewählt und der haut dann alles kurz und klein, wie er es in seiner Amtszeit halt schnell genug hinkriegt. Ne? Ja. Also wir brauchen nicht über Mittel zu reden, sondern wie kriegt man sie denn jetzt auf die Straße?
Ja, wer dennoch Lust auf ein paar positive Kipppunkte, ich musste irgendwie vorhin dran denken, als du das erzählt hast, wir haben neulich auch über positive Kipppunkte geredet. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Einblick in diese Welt. Dem sei dieses Buch empfohlen, Hoffnung für Verzweifelte von Hannah Ritschie. Damit schließen wir für heute und legen uns wieder hin. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.